Belächelt, komisch beäugt und als Randphänomen abgetan wurde der Rechtsextremismus auch in Thüringen. Eine Frau, die diese Reaktion auch erlebt hat, weil sie in der Antifa, zumindest in den Jahren 1996, gearbeitet hat, sich engagiert hat, ist Astrid Rothe-Beinlich, mittlerweile im Bundesvorstand von Bündnis 90 Die Grünen, Landtagsabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen im Thüringer Landtag und jetzt zu Gast im Studio. Schönen guten Tag, Frau Astrid Rothe-Beinlich.
Einen wunderschönen guten Tag.
Sie haben 96 in der Antifa gearbeitet, was heißt gearbeitet, sich engagiert, als wie alt waren Sie da?
Da war ich 23, 24 Jahre alt, genau.
Ja, und mit ein paar Leuten haben sich politisch engagiert und immer wieder genau auf das Phänomen des Rechtsextremismus in Thüringen hingewiesen. Und wie waren die Reaktionen?
Also eigentlich ging das ja schon eher los. Ich bin ja 1992 in ein damals besetztes Haus in der Johannesstraße in das Jugendwohnprojekt eingezogen. Und wir haben von dort ausgehend auch immer wieder sogenannte Antifa-Spaziergänge organisiert, weil es damals an der Tagesordnung war, dass Jugendliche, die anders aussehen oder Menschen mit Migrationshintergrund oder Menschen, die beispielsweise ein Pallituch getragen haben, von Nazis in Erfurt zusammengeschlagen wurden und großflächig überall auch Nazischmierereien auftauchten. Außerdem gab es ja damals die bekannt gewordenen Übergriffe von Neonazis auf die Wohnheime der sogenannten Vertragsarbeiterinnen. Auch in Erfurt haben wir damals den Schutz der vietnamesischen Wohnheime mitorganisiert. Und wir haben es eben dann in der Folge erlebt, dass immer, wenn wir Aktionen gegen Rechtsextremismus oder auch Reaktionen auf Aktionen von Nazis gemacht haben, dass wir uns anhören durften, ihr seid ja nicht viel besser, ihr provoziert das nur, ihr seid sozusagen rivalisierende Jugendgruppen, die sich hier begegnen. Und wenn man mal daran erinnert, dass aber schon der erste Bundesparteitag der NPD, der Vereinigungsparteitag hier in Erfurt stattgefunden hat, dass auch daraufhin sich die Nazis hier etabliert haben und dass gerade die drei, die jetzt als Nazi-Terror-Trio durch die Medien geistern, auch 1995, 96 schon dicke mit dabei waren in der Thüringer Nazi-Szene, dann muss man sich natürlich schon fragen, waren da einige auf beiden Augen blind, anders kann man das nicht sagen, oder ist da bewusst etwas verdrängt worden, etwas nicht wahrgenommen worden, weil man sich mit der Problematik Rechtsextremismus, Rassismus in Thüringen nicht auseinandersetzen
wollte? Weil Mann, wer ist da mit Mann gemeint? Die Thüringer Behörden, die Parlamentarier, die Regierung, wer war das konkret?
Also ich glaube, es gab da ein sehr unwürdiges Zusammenspiel, wenn ich es mal so sagen darf. Also zum einen war es durchaus die Thüringer Politik. Da muss ich an erster Stelle die CDU nennen, die ja über Jahre immer wieder auch in unterschiedlichen Konstellationen ganz klar die politische Verantwortung getragen hat. Wenn wir einfach wissen, dass es bis 2009 nicht möglich war, ein Landesprogramm gegen Rechtsextremismus in Thüringen aufzulegen, wir waren damit das einzige Bundesland, jetzt haben wir eins, wo der Name Rechtsextremismus oder der Begriff Rechtsextremismus nicht vorkommen darf, dann steht das schon exemplarisch für eine Ignoranz, finde ich, eines Problems und auch eines fehlenden Problembewusstseins, weil man dann tatsächlich hätte genauer hinschauen müssen, was passiert da eigentlich, wo sich Nazis organisieren, wie reagieren darauf auch die Sicherheitsbehörden, aber eben auch die Zivilgesellschaft. Und wenn wir dann aber nochmal genauer schauen auf gerade die zuständigen Sicherheitsbehörden, dann haben wir ja nicht aus Spaß als Grüne, aber auch damals aus der Antifa heraus immer wieder gefordert, den Thüringer Verfassungsschutz aufzulösen, weil es in der Tat so war oder ist, das muss ich so hart sagen, wenn man die Antifa gefragt hat, hat man sowohl 1995, 96 mehr erfahren über die Nazi-Szene, genauso wie das heute auch noch ist. Und das obgleich unzählige V-Leute etc. die Nazi-Szene faktisch mit stabilisiert und auch finanziert haben. Und insofern glaube ich, dass da ein Versagen unterschiedlichster Behörden, Zuständiger, auch der Politik zusammenkommt, weil man sich schlichtweg nicht damit auseinandersetzen wollte und weil man vielleicht auch was bagatellisieren wollte. Also es gab ja Versuche Anfang der 90er mit dieser sogenannten akzeptierenden Jugendarbeit, mit dem Problem umzugehen. Allerdings, wie ich meine, mit fatalem Ausgang, weil akzeptierende Jugendarbeit oftmals so verstanden wurde, wir lassen die in die Clubs rein, dann hängen sie wenigstens nicht auf der Straße rum und lassen die da machen. So haben Nazis reihenweise auch Jugendclubs in Thüringen übernommen. Auch damit setzt sich ja heute kaum jemand auseinander, wie da sicherlich auch Grundsteine für die jetzige Struktur von Nazis hier nicht nur in Thüringen, sondern mittlerweile bundesweit gelegt oder gefestigt wurden.
Bleiben wir trotzdem mal bei den Zeiten kurz nach der Wende, 94, 95, 96, Sie haben da in der Antifa sich engagiert und haben auch genau diese Strukturen beobachtet und haben ganz persönlich, also das Terrortrio, die jeweiligen Personen auch gekannt?
Also persönlich gekannt natürlich nicht, sondern das waren unsere in Anführungszeichen ja, wie soll ich es nennen, schon in gewisser Weise Beobachtungsobjekte. Also wir haben schon damals die beiden Uwels, Mundlos und Böhnhardt, aber auch Frau Zschäpe, die sich zum Beispiel ja aktiv an den Rudolf Hess-Demonstrationen beteiligt haben, immer mit im Fokus gehabt. Und wir haben immer gesagt, wir müssen darauf achten, das sind militante Nazis, die sich an bundesweiten Aktionen beteiligen, die ja dann auch in der Folge begonnen haben, den Thüringer Heimatschutz aufzubauen. Da muss man wissen, dass als die Wikingerjugend verboten war, die ja eine sehr militärisch organisierte Jugendorganisation der Nazis gewesen ist, der Thüringer Heimatschutz sich ähnlich aufgestellt hat. Wir haben immer wieder darauf hingewiesen. Ich habe neulich alte Bilder rausgesucht, 2001 eine Aktion vor dem Landesamt für Verfassungsschutz gemacht, wo wir einen so maskierten Nazi quasi mit Geld überschüttet haben und gesagt haben, raus mit den V-Leuten aus der Nazi-Szene. Damals war Bodo Ramelow noch für den Verein Mauernbrechen dabei und ich als Landessprecherin für die Grünen. Und wir sind damals wirklich belächelt, verspottet und nicht ernst genommen und sogar von der CDU maßgeblich beschimpft worden als diejenigen, die hier in Anführungszeichen dem Rechtsextremismus nur noch Aufmerksamkeit verschaffen. Und insofern ist es ein Problem, was wir in der Tat schon seit Jahrzehnten haben und wo wir jetzt Aufklärung brauchen, und zwar ohne Wenn und Aber.
Kommt dann jetzt mal jemand von Ihnen, der damals Sie belächelt, beschimpft und arrogant angeschaut hat, mit ein wenig Demut und sagt, also da haben wir uns ganz schön getäuscht, wir haben uns geirrt, ich will aber gar nicht von Mittäterschaft und von Schuld reden, aber kommt jetzt in den Gesprächen, denn Sie haben ja mit den Verantwortlichen auch noch zu tun, die damals auch in Verantwortung waren, kommt da ein Anruf oder ein Gespräch, wo man ein wenig Einsicht und Demut spüren könnte?
Also das hat schon Seltenheitswert. Ich sag mal, wenn, dann sind es eher Einzelne. Also wenn ich jetzt einen Herrn Fiedler von der CDU zerknirscht sagen höre, dass er sich sowas nicht hat vorstellen können, dann ist das für ihn schon ein großer Schritt. Ich sage aber auch ganz deutlich, wir haben nach wie vor ein Klima, auch in der CDU-Fraktion, wo ich behaupte, es gibt durchaus rassistische Ressentiments, es gibt durchaus auch Ressentiments, gerade gegenüber den sogenannten Linken, wie mich selber, die Tag für Tag auf die Straße gehen, die sich selbstverständlich auch in Dresden wieder setzen werden. Wir haben Auseinandersetzungen gehabt, wo die CDU der Meinung war, auch Herr Fiedler, ich sei als Vizepräsidentin nicht tragbar, wenn ich zu friedlichen Blockaden in Dresden aufrufe. Und das ist ja schon ein Stück weit eine Geisteshaltung, die sich da zeigt und wo meiner Meinung nach eben noch nicht alle die Ernsthaftigkeit der Lage verstanden haben und mit dieser fatalen Gleichsetzungslogik, die ja auch in Thüringen durchaus weit verbreitet ist, von wegen auf der einen Seite sind die Rechten und auf der anderen Seite sind die Linken. Und wenn wir alles zusammenmischen, ist es ein großes Problem. Das hat natürlich auch zu einer Verharmlosung von Rechtsextremismus beigetragen. Und wenn man dann weiß, dass Nazis mordend durchs Land ziehen, dass sie die Demokratie abschaffen wollen und dass sie ganz klar für eine faschistische Ideologie stehen, ich muss das so deutlich sagen, dann finde ich das fatal, wenn solche Gleichsetzungslogiken nicht endlich zurückgenommen werden.
Haben Sie das Gefühl, dass in Thüringen da eine Diskussion, eine ernsthafte Diskussion darüber läuft, dass diese Gleichsetzung tatsächlich auch dazu beigetragen hat, zu diesem gesellschaftlichen Klima?
Also ich habe den Eindruck, dass zumindest in der SPD dazu durchaus eine ernsthafte Debatte stattfindet, dass das da auch ähnlich eingeschätzt wird. Die Koalitionsraison führt allerdings eher dazu, dass das vielleicht nicht allzu laut geäußert wird. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass sich auch CDU und FDP der Problematik stellen. Das sind diejenigen, die mitverhindert haben, dass im Titel für das Thüringer Landesprogramm zum Beispiel die Problematik auch benannt wird, nämlich, dass es ein Programm gegen Rechtsextremismus dezidiert ist. Die immer gesagt haben, ja, wir sind generell gegen Extremismus und damit genau diesen Einheitsbrei in Anführungszeichen bedient haben. Und insofern gibt es, glaube ich, auch in der führenden Politik, wenn ich das so sagen darf, noch jede Menge Aufklärungs- und Bildungsbedarf.
Bildungsbedarf sicher auch in der Zivilgesellschaft und in der Diskussion, die breiter ist. Kommen wir mal zum Staatsversagen, zu den Behörden. Also da kommen wir über MAD, über Militärischer Abschirmdienst, über BND, über das Landesamt, über das Bundesamt für Verfassungsschutz reden. Da läuft ja jetzt die Aufarbeitung. Die sollte ja nun nach den anfänglichen Beteuerungen transparent, offen und auch nachvollziehbar für Parlamentarier sein. Da habe ich den Eindruck, dass davon nicht viel übrig geblieben ist. Wie ist Ihr Eindruck?
Also das ist in der Tat so. Wir haben ja durchaus wohlwollend begrüßt, dass eine Schäferkommission eingerichtet wurde, die sehr schnell Ergebnisse bringen soll. Der Zwischenbericht hat mir jetzt irgendwie nichts Neues gesagt, muss ich ganz offen gestehen, der ja erst vor 2 Tagen vorgestellt wurde. Auf der anderen Seite arbeitet die Parlamentarische Kontrollkommission, die hat den großen Haken, dass davon nichts nach außen dringen darf, dass selbst wir als Parlamentarierinnen und Parlamentarier nichts erfahren dürfen. Und deswegen haben wir auch ganz deutlich gesagt, als Grüne, wir brauchen nicht nur auf Bundesebene, sondern auch im Land einen unabhängigen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der sich dieser Sache annimmt. Der hat mehrere Vorteile. Also zum einen kann dieser auch Menschen befragen, die beispielsweise 1995, 96, 97 in Amt und Würden waren. Das kann die Parlamentarische Kontrollkommission nicht. Ein Untersuchungsausschuss kann auch diejenigen, die früher Verantwortung getragen haben, befragen. Und ein Untersuchungsausschuss arbeitet transparent. Ich fand ja ganz spannend, heute in der Thüringischen Landeszeitung von Herrn Professor Link zu lesen, der mal Direktor des Landtags war, dass man sich gegebenenfalls vor dem Verfassungsgericht die Transparenz und Aufklärung quasi erstreiten müsste, wenn diese gegenüber den Parlamentarierinnen nicht geleistet wird. Wir hoffen, dass wir über einen Untersuchungsausschuss, und dafür brauchen wir erstmal die notwendigen Stimmen. Die SPD hat hier die Unterstützung zugesagt. Wir hoffen da auch eigentlich auf alle anderen Fraktionen, dass wir da zu Aufklärung und Transparenz kommen. Denn alles, was jetzt unterm Teppich bleibt, alles, was nur in Hinterstübchen oder in geheimen Gremien behandelt wird, das trägt ganz gewiss nicht zur Aufklärung bei. Und wenn man beispielsweise auf die Homepage der NPD schaut, das muss man ja manchmal gucken aus Gegnerbeobachtungsgründen, wie die inzwischen schon eigene Legenden spinnen und sämtliche Verantwortung nur den in Anführungszeichen Behörden zuschieben wollen und behaupten, da haben welche im Auftrag des Staates gemordet, mit unserer Szene hatten die eigentlich gar nichts zu tun, die 3 waren bezahlte Spitze, dann ist das natürlich auch eine Sache, wo jeder und jede Interesse dran haben muss, aufzuklären, was ist hier eigentlich passiert. Da sind Nazis durchs Land gezogen, Rassisten durchs Land gezogen, die gemordet haben. Wenn sie bezahlt wurden und wenn sie Vorleute waren, ist es noch schlimmer. Aber ich glaube, hier hat jede und jeder ein Anrecht darauf zu erfahren, was ist, vor allen Dingen die Opfer.
Die Opfer, die ja jetzt wieder zum Thema werden, zum Glück, die aber auch in der medialen Debatte ja, als es das passiert ist, ja gar nicht das Thema waren. Das ist ja nochmal ein Randthema, wie Medien auch damit umgehen. Aber zurück nochmal zu den Parlamentariern. Da habe ich das Gefühl, dass die Thüringer Parlamentarier jetzt langsam oder einige von denen auch sauer werden, parteiübergreifend, und merken, dass sie an der Nase herumgeführt werden.
Also ich sag's mal so, ich bin in der Tat stinksauer, weil wir erfahren nichts. Wir erfahren gar nichts, um es ganz genau zu sagen. Und das glaubt uns natürlich niemand. Und diejenigen, die in den geheimen Gremien sitzen, dürfen nichts sagen. Das hat nichts mit Aufklärung zu tun, das hat auch nichts mit Transparenz zu tun. Und da lernt man aus meiner Sicht auch nichts draus. Und insofern verstehe ich diese Geheimhaltungspolitik nicht. Die finde ich hochproblematisch. Deswegen streiten wir auch für einen Untersuchungsausschuss und hoffen da auf eine Mehrheit, dass wir den auch schon im Januar hoffentlich im Plenum einsetzen können. Und ich sage ganz deutlich, also jeder und jede, die hier nicht an Aufklärung interessiert ist, muss sich den Vorwurf gefallen lassen, ob er oder sie vielleicht auch lieber was zugedeckt wissen möchte. Und diesen Vorwurf dürfte eigentlich niemand der 88 Parlamentarierinnen auf sich sitzen lassen wollen.
Und dann sprießt natürlich auch die Spekulation ins Kraut, und die Vorstellung gibt es ja 2 Ebenen. Einmal, wie das die NPD jetzt behauptet, das waren ja staatlich finanzierte Spitzel, die gemordet haben. Wir, die Integren, die waren das nicht. Das waren ja also vom Staat bezahlte Menschen, was ja schon mal unglaublich ist. Und die zweite Sache ist, dass der Staatsapparat das nicht verhindert hat. Also Polizei, Verfassungsschutz, die ja Informationen hatten. Also im doppelten Sinne ein Staatsversagen. Das ist doch eigentlich schwer vorstellbar, oder?
Also ich glaube, es ist in der Tat ein multiples Staatsversagen, so muss man das sagen. Und wenn man sich überlegt, dass da 13 Jahre eine Gruppe von Menschen mordend durchs Land ziehen konnte und niemand etwas gemerkt haben will oder niemand die Zusammenhänge erkannt haben will, dann muss man schon sehr genau nachfragen, insbesondere auch, was eigentlich die zuständigen Behörden in der Zeit gemacht haben. Wenn jetzt solche Kleinigkeiten bekannt werden, wie dass Frau Zschäpe beispielsweise vorher in Eisenach regelmäßig unterwegs war, dass sie sogar an einem sehr gut bewachten Prozess teilgenommen haben soll mit einem falschen Namen. Wenn man dann weiß, dass immer wieder auch Hinweise oder Informationen offenkundig ständig Vorlagen darüber, wo die drei sich befinden, wenn sie gleichzeitig nett Urlaub machen konnten und offenkundig von allen als freundlich und überhaupt nicht politisch eingestuft wurden, dann muss man sich in der Tat fragen, was ist hier eigentlich passiert. Was aber klar ist, wenn drei Menschen im Untergrund leben, dann haben sie Helfer und Helfershelfer. Und da muss sich der Staat die Frage gefallen lassen, inwieweit er selber geholfen hat und ob tatsächlich V-Leute ganz dicht an den dreien dran waren und sie aus irgendwelchen Gründen das niemals öffentlich quasi gemacht haben oder niemals zugegriffen haben. Man muss sich aber auch natürlich die Frage gefallen lassen, was eigentlich überhaupt in einem Land ist, los ist, wo so etwas angeblich nicht bemerkt wird und wo eben auch das Umfeld offenkundig nicht genau beobachtet wird. Wenn Ralf Wohlleben als NPD-Kader jetzt erzählen kann, natürlich über Jahre hat da eine Unterstützung stattgefunden. Das ist auch klar, wenn wir wissen, dass ein Spiel in der Nazi-Szene kursierte, dessen Erlös quasi dafür diente, die drei zu finanzieren. Wenn es offenkundig in der Szene immer wieder Hinweise gab, die brauchen gerade keine Unterstützung, die haben sich gerade auf anderen Wegen genug Kohle besorgt, dann gab es offenkundig ja doch einen sehr großen Kreis, der darüber Bescheid wusste. Und das Gleiche gilt ja auch für die Decknamen, mit denen die drei unterwegs waren. Und da darf man auch nicht verharmlosen und verniedlichen. Das, was mir jetzt am meisten aufstößt, ist, dass nur weil Beate Zschäpe als die Nazi-Frau, die quasi noch lebt von diesen dreien, eine Frau ist, immer nur als Anhängsel degradiert wird, das finde ich unerträglich. Fakt ist, auch Frauen können Nazis sein, auch Frauen können selbstverständlich Verantwortung für Morde tragen und auch selbst morden. Auch Frauen sind in der Szene aktiv, sie hat im Untergrund gelebt, sie hat mit falschen Identitäten gelebt und dann so eine Verniedlichung immer wieder vorzunehmen, das finde ich wirklich gefährlich.
Frauen in der Nazi-Szene wäre nochmal ein separates Thema für ein eigenes Gespräch. Das ist ja auch ein eigenes Universum. Nochmal zum multiplen Staatsversagen, wie Sie sagen. Multiples Staatsversagen kann ja unterschiedliche Ursachen haben. Entweder, dass es Strategie ist, da gibt es ja Theorien, auch Bodo Ramelow beschreibt es ja, welche Interessen der MAD, der militärische Abschirmdienst hat, das Landesamt für Verfassungsschutz, das BKA. Da gibt es ja auch einige noch nicht ganz offen bewiesene Geschichten. Oder es ist einfach nur Schlamperei, Unfähigkeit und Ignoranz. Was glauben Sie?
Ich glaube, das Problem ist, wenn sowas zusammenkommt. Also wenn ein Versagen von Behörden und höhere Interessen, wenn ich das so nennen darf, und dann aber auch Ignoranz und Schlamperei noch mit dazukommt, passiert offenkundig sowas wie hier. Also man kann es ja nicht anders sagen, hätten wir eine Politik gehabt, die wachsamer gewesen wäre, dann meine ich, hätte schon sehr viel mehr der eine oder die andere wenigstens stutzig werden müssen. Ich will nicht behaupten, dass einer dieser Morde hätte tatsächlich verhindert werden können. Das steht einem auch nicht an. Das weiß man schlichtweg nicht. Aber Fakt ist, dass die Nazi-Szene jahrelang nicht ernst genommen wurde, dass da auch alle Hinweise von denen, die in dem Bereich aktiv sind, die sich da engagiert haben, ignoriert wurde. Wenn man sich mal überlegt, wie mit der ersten Opferberatung Abad hier in Thüringen umgegangen wurde, die einfach politisch nicht gewollt war und schließlich, man muss es so sagen, gekillt wurde, die gibt es ja nicht mehr. Wenn man weiß, wie mit Mobit jahrelang umgegangen wurde, da kann man wirklich nur froh sein, das ist irgendwie so ein Wermutstropfen, aber immerhin was, dass sie jetzt immer noch existieren, dass sie mobile Beratung machen, dass sie in die Schulen gehen, dass sie aufklären. Aber wenn man weiß, dass selbst nach diesen fürchterlichen Übergriffen von Nazis hier auf die Synagoge in Erfurt eigentlich kein Ruck durchs Land ging. Also es ist ja nicht so gewesen, dass man gesagt hat, ja, wir müssen uns jetzt tatsächlich zusammenschließen und Seite an Seite gegen rechts demonstrieren. Dann muss man sich fragen, warum. Und da nehme ich mal eine rühmliche Ausnahme, wenn wir nicht einen Oberbürgermeister wie Albrecht Schröter aus Jena hätten, der selbstverständlich auch mit jungen Antifas gesagt hat, wir lassen uns nicht auseinanderdividieren. Ich fahre immer wieder und wieder nach Dresden und blockiere auch dort, genauso wie ich mir erhoffe, dass Menschen nach Jena kommen oder in irgendeine andere Thüringer Stadt kommen, wenn die Nazis hier auftreten, sei es beim Fest der Völker oder aber auch beim Rock für Deutschland in Gera, dann sähe es noch viel düsterer aus. Und das vermisse ich. Also ich habe Christine Lieberknecht genau einmal in Pößneck erlebt, da waren wir alle sehr dankbar 2009, dass sie dort auch mit hingekommen ist. Seitdem ist das aber auch eher seltener. Ich habe Heike Tauber durchaus in Gera erlebt, aber dass die Regierung geschlossen aufsteht und sagt, ja, gerade angesichts der Vorkommnisse, die wir jetzt zugeben müssen und wo auch Thüringen einen Teil mit zu beizutragen hat, fahren wir jetzt beispielsweise alle geschlossen als Landtag nach Dresden. Das wäre mal ein Signal, das wäre mal eine Maßnahme, aber das passiert nicht. Und da sage ich, da ist offenkundig immer noch nicht genug in Anführungszeichen passiert im Bewusstsein, als dass alle die Tragweite der Problematik erkennen würden und sich auch entsprechend verhalten würden.
Wie ist denn die Tragweite der Problematik? Das ist ja nicht nur ein parteipolitisches Problem, sondern es geht ja tief in die Gesellschaft. Wenn wir uns die Zahlen des Thüringen-Monitors anschauen, wie würden Sie denn die Tragweite beschreiben des Problems? Und was ist das Problem?
Also wenn wir wissen, dass rassistische Grundtendenzen tief in der Mitte der Bevölkerung verankert sind, wenn ein Großteil der Thüringer Bevölkerung der Meinung ist, dass Deutschland überfremdet beispielsweise ist. Wir haben in Thüringen einen Ausländerinnenanteil von ungefähr 2%, nur um nochmal auf die Zahlen zu verweisen. Wenn es große Teile in der Bevölkerung gibt, die meinen, dass Deutsche nur unter Deutschen heiraten sollten. Das sind ja alles Fragen, die mit dem Thüringen-Monitor abgefragt werden. Wenn wir auch sehen, was es für antisemitische Positionen in der Bevölkerung gibt, dann glaube ich, wir müssen es tatsächlich als eines der Hauptaugenmerke begreifen, auf die sich Thüringer Politik ausrichten muss, nämlich auf Demokratiebildung. Denn genau da fängt es ja an, die mangelnde Zustimmung zur Demokratie, die sicher auch was damit zu tun hat, dass Menschen das Gefühl haben, egal was ich mache, das bringt sowieso nichts oder das interessiert in Anführungszeichen die da oben sowieso nicht, führt natürlich auch zu einer Politikverdrossenheit und begünstigt auch genau solche Tendenzen, dass man sich eher eine Diktatur in Anführungszeichen zurückwünscht oder eben einen starken Mann an der Spitze. Das ist ja so das klassische Bild, was wir dann hören. Und insofern glaube ich, dass wir in der Tat eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe haben, Menschen erstmal für Demokratie zu gewinnen. Denn da, wo Demokratie ist, da wird sich auch schnell in Anführungszeichen die Botschaft verbreiten lassen, dass es keine Toleranz beispielsweise für Intoleranz geben darf. Und da ist viel zu lange weggeguckt worden. Wenn ich an die Debatten denke, wenn wir aufgerufen haben zu Gegendemonstrationen gegen Nazi-Aufmärsche und gesagt wurde, ach, guck doch lieber weg, das verschafft denen nur zu viel Aufmerksamkeit, dann ist natürlich das aber genau für die Nazis die Bestätigung gewesen, wenn es nicht mal Protest gibt, sind wir also quasi gewollt. Ist das auch immer normaler geworden, dann ist, was weiß ich, viel an sozialer Struktur weggebrochen. Auf vielen Dörfern gibt es keinen Jugendclub mehr, gibt es, was weiß ich, keine Hausaufgabenhilfe. Und wenn dann da Nazi-Frauen oder Männer helfend einspringen und das anbieten, dann denkt man erstmal auch engagierte Leute, ohne genauer hinzuschauen. Und ich sage ganz deutlich, wir müssen extrem wachsam sein. Und da müssen wir auch unheimlich aufpassen. Und das geht tatsächlich damit los, dass wir Rechtsextremismus niemals verharmlosen dürfen, dass man auch Rassismus und die kleinen dummen Sprüche am Stammtisch oder in der Schule niemals verharmlosen dürfen, dass wir wissen, dass solange wie beispielsweise schwule Sau eines der häufigsten Schimpfwörter auf deutschen Schulhöfen ist, eine Verharmlosung stattfindet, die genau unterm Strich zu so einer Ideologie mitführen kann. Und da müssen wir extrem aufpassen. Und das ist anstrengend und das ist eine Aufgabe, die fängt bei den Kleinsten und in den Kindergärten schon an. Und die brauchen wir aber auch in der politischen Bildung und auch bei den ganz Großen, wenn ich das mal sagen darf.
Hui. Aufgaben für 2012. Es war eine richtige Agenda, die wir eigentlich abarbeiten müssen, um mit der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit dann umzugehen und sich dem zu stellen. Das wird nicht das letzte Gespräch sein, was wir führen zu dem Thema. Wir werden das Thema Frauen im Rechtsextremismus nochmal beackern und vielleicht können wir dazu auch nochmal ein Gespräch führen in den nächsten Wochen und auch zu dem Fortgang der Ermittlungen. Ich bedanke mich bei Astrid Rothe-Beinlich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Vielen herzlichen Dank.
Tschüss.